Pur, der HSV, der HSV-Podcast. Herzlich willkommen zu Pur, der HSV, der HSV-Podcast, in dem wir Spieler, Trainer und Verantwortliche des Clubs zu Gast haben und sie von einer ganz privaten Seite vorstellen wollen. Präsentiert wird unser Podcast von unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was genau macht Advergy? Das müsst ihr euch in der Analogie zum Fußball im Grunde folgendermaßen vorstellen. Auf der einen Seite gibt es gute Fußballspieler. Das sind im Fall von Advergy gute, qualifizierte Fachkräfte aus der IT- oder Baubranche. Diese werden in der heutigen Arbeitswelt sehr dringend gesucht, so wie eben Fußballer mit hohen Skills. Und dann gibt es die Vereine, die diese suchen. Das sind im Fall von Advergy Unternehmen wie Startups, Konzerne oder auch mittelständische Unternehmen. Advergy ist der Manager dazwischen. Der Vermittler zwischen den Fachkräften auf der einen und den Unternehmen auf der anderen Seite. Also quasi, um im Fußball zu bleiben, der Spielerberater. Denn ab einem gewissen Level bewerben sich gute Arbeitnehmer nicht mehr selbst proaktiv beim Unternehmen, sondern warten meist auf ein besseres Angebot von einem anderen Unternehmen oder einem Headhunter. Die Menschen, die Advergy sucht, ticken genauso. Auf der anderen Seite unterstützt Advergy Unternehmen bei der Findung von qualifizierten Fachkräften, denn gerade in der IT- und Baubranche gibt es mehr Jobs als passende Mitarbeiter. Wenn ihr euch jetzt als Fachkraft oder als Unternehmen angesprochen fühlt, dann schaut euch die Möglichkeiten an unter advergy.de. Und nun viel Spaß mit unserem aktuellen Podcast.
Moin und herzlich willkommen, liebe HSV-Fans, zu einer neuen Folge unseres offiziellen HSV-Podcasts. Pur der HSV, präsentiert von Exklusivpartner Advergy. Es ist die Folge Nummer 30 und zu dieser begrüßen euch auch dieses Mal wieder meine Wenigkeit Thomas Husmann und mir gegenüber sitzend mein geschätzter Kollege Lars Wegner. Moin Lars.
Moin Tom. Schön, dass wir wieder hier sind.
Schön, dass wir hier sind und einen Podcast aufnehmen und schön, dass er vor allem hier ist. Wir haben einen besonderen Gast, der ja mehr als ein Vierteljahrhundert für den HSV tätig war, hat nie ein Tor für die Profis geschossen, auch kein Spieler verpflichtet, aber ja, der Spielbetrieb ohne ihn undenkbar gewesen und die Rede ist da von unserem ja jetzt ehemaligen Stadionchef Kurt Kregel, 27 Jahre HSV, kürzlich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Moin Kurt, schön, dass du da bist.
Moin ihr beiden.
Kurt, ich habe es gesagt, Renteneintrittsjahr ist 2024 und das ist zugleich aber auch das EM-Jahr. Ganz passender und würdiger Abschluss auch für dich, denn natürlich, wie könntest du dich anders vom Baby-Volkspark-Stadion, von dem ganzen Drumherum hier verabschieden, als mit einem großen Event Euro 2024. Wir spüren das hier schon im Volkspark-Stadion, haben gar nicht mehr das Hausrecht, das liegt komplett bei der UEFA. Stadion wird gerade umgebrandet und ja, du bist noch im Einsatz als Venue-Director. Ja. Allerdings haben wir jetzt gerade festgestellt, gar nicht so einfach, eine Akkreditierung liegt noch nicht vor, wir mussten dich hier reinholen. Das ist ja sicherlich ein komisches Gefühl für dich, oder? Was ist da schiefgelaufen?
Nein, ist noch nicht schiefgelaufen. Also wir hatten, meine damalige Mitarbeiterin hat die Akkreditierung für mich bestellt, nicht wissend, dass ich dann in Rente bin. Also ist sie dann wieder zurückgezogen worden und da ist sie dann irgendwo die Bewerbung für eine Akkreditierung liegen geblieben und die haben wir dann nachgeholt. So, die ist noch nicht da, ist ein ganz komisches Gefühl, hier reinzukommen ohne Schlüssel, ohne Akkreditierung und sich anmelden zu müssen, aber es hat ja geklappt.
Und es ist noch sehr vertraut, wir sind hier gerade über die Gänge spaziert und eigentlich hatten wir 12 Uhr terminiert, ich glaube jetzt ist mittlerweile 12.30 Uhr, Kurt Kregel bleibt auch noch überall hängen natürlich.
Ich werde hier natürlich weiterhin auch unabhängig, ob ich die Euro mache oder ob ich beim HSV gearbeitet habe, werde ich weiter HSV-Fan sein und ich werde euch alle kontrollieren.
Das wird doch meistens
am Spieltag sein und euch dann nachher sagen, was ihr falsch gemacht habt oder richtig gemacht habt. Also ich werde ein richtig schöner Nörgelpott werden in der Zukunft.
Sehr gut. Und die EM natürlich aber auch noch komplett verfolgen. Ohne dich ging ja die EM-Vorbereitung hier wahrscheinlich auch gar nicht. Wir wollen auch mal, weil es gerade aktuell ist, mit der EM so ein bisschen starten. Also du als Stadionchef im HSV hast wahrscheinlich als erstes mitbekommen, dass uns die DFB-Bewerbung mit auf dem Zettel hat mit Hamburg und hast da in den letzten Jahren wahrscheinlich schon dran gearbeitet. Hier drumherum wird jetzt erst richtig sichtbar, was da alles vorbereitet wurde.
Ja, also die Kontakte zum DFB und zu der UEFA sind ja nach wie vor da und waren auch da. Und die UEFA hatte, glaube ich, auch gar keinen Zweifel daran, auch der DFB nicht, dass wir uns dafür für eine Europameisterschaft bewerben werden. Ich war in der Anfangsphase dabei, in der Bewerbungsphase, habe mich dann zurückgezogen und da haben die Kollegen Nolte und Groninger, die haben auch mit Herrn Lenz hervorragende Arbeit gemacht und haben die Bewerbungsunterlagen ausgefüllt, abgearbeitet und dann noch die Wünsche der UEFA und des DFB vollkommen erfüllt, dass wir hier einen hervorragenden Standort abgeben werden.
Das sah ja zwischendurch auch mal nicht so aus. Es gab eine Menge Geschichten auch um die gesamte Bewerbung und um das, was ein Standort leisten muss. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie war das so bei den ganzen Vorgesprächen, bei allen Sachen, also ohne jetzt ins Detail zu gehen bei den Themen, aber wie läuft so ein Prozess ab? Man bekommt Unterlagen und versucht die abzudecken, weiß, was man machen muss.
Ja, also es gibt Vorgaben, die erfüllt werden müssen, eine gewisse Anzahl von Sitzplätzen für gewisse Qualifikationen, also Vorrunde, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Sanitärbereiche müssen entsprechend dann dargelegt und dargestellt werden. Rollstuhlfahrer und Behindertenplätze müssen in einer gewissen Anzahl auch angeboten und dargestellt werden. Dann vor allen Dingen die Räumlichkeiten, Büroräumlichkeiten für die UEFA müssten da sein. Wir haben eine gewisse Anzahl an VIP-Plätzen darzustellen, das Ganze auch noch klimatisiert, also da kommt einiges zusammen.
Du sprichst schon die zahlreichen Modernisierungsarbeiten an, die jetzt hier in den letzten anderthalb Jahren ja stattgefunden haben, auch das Bild hier im Büroalltag geprägt haben, da wurde immer gebohrt, gehämmert und so weiter. Warst du da immer zuversichtlich, dass wir das auch zum Start der EM alles hinbekommen?
Ja.
Du kennst ja jeden Winkel hier im Stadion, ne? Das ist ja sicherlich auch ungewöhnlich, wenn sich so viel verändert dann und irgendwo fallen immer neue Baustellen nochmal an.
Ja, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die eine oder andere Baustelle ein bisschen früher angefangen worden wäre, umzusetzen und auch in der Planung. Hat leider nicht geklappt, aber wir hatten natürlich auch noch zusätzliche Arbeiten, wie das Dach musste erneuert werden, die Tonanlage musste erneuert werden, die Flutlichtanlage musste erneuert werden. Und vor allem das größte Problem war das Dach, denn von dem Moment an, wo wir das Dach abgemacht haben, fing es an zu regnen. Und das, glaube ich, 6 Monate durchgehend. Das ist natürlich bis in den tiefsten Keller reingeflossen. Und so sahen dann auch die Wändendecken und Fußböden aus, die dann nachbearbeitet werden mussten.
Das glaube ich. Aber es wurde auch eine Menge modernisiert, was ja dann eben Dachkonstruktion, Beschallungsanlage, hast du gesagt, war das für dich schön, das auch alles zu sehen, dass das nochmal im neuen Glanz hier am Ende entsteht für die EM?
Ja, also ich habe den Neubau erlebt, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er. Das war ein tolles Erlebnis. Und jetzt so sukzessive zu sehen, wie sich das eine oder andere auch verändert und alles ein bisschen moderner und schicker aussieht, ist schon klasse.
Was kann man denn noch danach hier weiterverwenden? Außer die genannten Sachen. Was gibt's noch?
Also alles, was wir gemacht haben und was wir umgesetzt haben, können wir im Nachhinein dann auch weiter nutzen. Also wir werden natürlich dann die VIP-Bereiche wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Wir werden die Klimaanlage beibehalten. Wir werden natürlich auch die Sitze, die wir austauschen, auch dabei behalten. Da wird sich an dem Grunde genommen nicht viel ändern nach der EM.
Du bist ja total erfahren, was Veranstaltungen angeht, nicht nur Fußballspiele, sondern auch die ganzen Events, die hier im Volksparkstadion stattgefunden haben. Würdest du da sagen, dass man jetzt auch richtig so zukunftsausgerichtet ist? Also wir werden jetzt sukzessive ja über all diese Events sprechen, aber die Fans haben es ja auch schon erlebt mit der neuen Beschallungsanlage und auch diese Lichtspiele, da ist ja eine Menge möglich. Würdest du sagen, so als veranstaltungserfahrener Mann, da sind wir jetzt auch, das war nötig, also um sich für die Zukunft halt so breit auch aufzustellen?
Es war auf jeden Fall nötig für Fußball, ja. Für Konzerte kann ich mir vorstellen, dass die Veranstalter, die unsere sogenannte neue Lichtanlage, Flutlichtanlage, die wir auch im Grunde genommen wie eine Diskothekenlichtanlage bedienen könnten, dass sie die mit nutzen. Tonanlage, weiß ich nicht, glaube ich nicht, weil da eigentlich die Künstler alle ihre eigene Tonanlage mitbringen und sich selten auf Fremdmaterial verlassen.
Werden wir später noch drauf eingehen. Jetzt EM 2024. Wir haben es gesagt, Venue Director. Nimm uns da noch einmal mit. Was genau ist so dein Aufgabengebiet in dieser Funktion?
Ja, das ist eigentlich ein von der Arbeit her ein sehr angenehmer Job. Ich brauche nichts zu organisieren. Ich muss im Grunde genommen nachher nur entscheiden, inwiefern die Veranstaltung abläuft. Also der Veranstaltungsleiter heißt es auf Deutsch und im Englischen Venue Director. Der ist per Gesetz vorgeschrieben. Der muss dann, ist dann die Instanz, die nachher entscheidet, aus irgendwelchen Gründen eine Veranstaltung abgesagt wird oder später angesetzt wird. Und kann auch Entscheidungen treffen, wie was zu laufen hat. Ich mache keine Orga, ich organisiere nicht, sondern ich arbeite mit den Kollegen zusammen. Das sind alles tolle Leute, sehr erfahrene Leute bei der UEFA, die mich dann, falls wir in die Situation kommen, eine Krisensituation, dass wir dann einen sogenannten Krisenstab einrichten. Da ist dann Polizei, Sanitätsdienst, Feuerwehr, Ordnungsdienst dabei. Und wir dann über die möglichen Konsequenzen der Situation dann reden. Und dann kann ich entscheiden, auch in Rücksprache natürlich auch vor allen Dingen mit der Polizei und der UEFA, was jetzt passieren wird. Und ich hoffe nicht, dass wir diesen Krisenstab jemals einberufen müssen.
Das hoffen wir auch nicht. Ist das in jedem Standort jemand, der auch sonst für das Stadion zuständig ist? Also dass da auch bewusst die Leute genommen worden sind, die das natürlich auch schon im Bundesliga-Alltag oder Zweitliga-Alltag machen?
Nein, es gibt, glaube ich, nur zwei oder drei, den Job dann bei der auch für die Euro machen. Man darf auch nicht vergessen, dass ich habe diesen Veranstaltungsleiter ja auch die letzten Jahre auch immer gemacht. Und der ist relativ verantwortungsvoll und die Bundesliga ist ja auch, die Pause ist nicht, ist, die Bundesliga-Saison ist lang, die Pause ist kurz. Und wenn man sich dann nochmal diese 5 Wochen oder 6 Wochen hier mit der UEFA dann beschäftigt, dann ist kein Urlaub mehr da. Und dann geht man natürlich auf den Knien in die nächste Saison hinein. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere gesagt hat, nee, lass mal, ich bin lieber für meinen Verein wieder da.
Was löst es bei dir persönlich jetzt aus, heute aufs Volksparkstadion zuzulaufen, das fertiggestellt zu wissen und dann auch in diesem UEFA-Branding zu sehen? Kommt da schon so EM-Fieber auf bei dir?
Ja, ich war jetzt gestern und vorgestern war ich in Frankfurt, habe die EM-Farben überall gesehen und das war schon imposanter beim DFB-Campus. Ich bin eigentlich ganz normal hergefahren und dann kam ich über Parkplatz Gelb, habe die Kurve dann so nach links gemacht, habe dann durch die grünen Bäume oder das Laub des Stadions gesehen und dann natürlich die UEFA-Farben und dann das gibt einem schon so was mit. Und dann, oh, ja, hier passiert was. Nicht nur, dass dein alter Arbeitsplatz ist, sondern auch, dass jetzt die Europameisterschaft langsam naht.
Was brauchst du, um persönlich so, aber du bist ja auch großer Fußballfan, in EM-Stimmung, in Turnierstimmung zu sein? Das fiel ja dem einen oder anderen in den letzten Jahren auch ein bisschen schwierig, da eine Verbindung mit der Nationalmannschaft zu finden.
Ich vergleiche das ein bisschen mit der WM 2006. Da haben wir auch lange darauf hingearbeitet, nicht so intensiv wie dieses Jahr, aber dafür umso länger in einem kleineren Stab. Und wir waren auch, dadurch, dass wir die ganze Zeit beschäftigt waren, waren wir nicht in dem WM-Fieber drin. Das fing erst mit dem ersten Spiel an. Vorher hat es, glaube ich, 5 Wochen lang durchgerichtet mit dem Start. Der WM haben wir dann Beckenbauer-Wetter gehabt und dann ging das dann los. Also, dann war man natürlich dann plötzlich total kaputt, als es zu Ende war. Und ich gehe davon aus, dass es so ähnlich sein wird.
Und sind deine Aufgaben, du hast es ja gerade beschrieben, dass du schon bei der WM 2006 dabei warst, die gleichen gewesen, auch im Vorfeld? Es ist im Grunde dein zweites großes Turnier hier.
Du meinst von den Personalien?
Personalien, Aufgabenbereiche?
Nein, total unterschiedlich. Damals war ich Geschäftsführer des OK Hamburg. Und habe auch verschiedene Positionen dann durchgeführt. Ich war auch Veranstaltungsleiter, aber es war wie gesagt nicht so komplex wie dieses Jahr oder wie jetzt, wie heutigen Zeit. Es ist fast 20 Jahre her, also genau 18 Jahre, und Die Weltlage hat sich auch geändert. Wir sind in einer anderen politischen Situation. Wir haben mehr Gefahren, die auf uns zukommen könnten und sollten, nicht sollten, sondern könnten. Und darauf müssen wir uns vorbereiten.
Und du hast es eben auch schon angedeutet, es war viel weniger Vorbereitungszeit. Das ist jetzt alles im ganz großen Maße wahrscheinlich auch professioneller geworden. Nicht nur im Sicherheitsdenken, sondern auch bei allen anderen eingebundenen Partnern, Sponsoren, VIP-Bereiche, Anfahrt, sonstige.
Ja, also wir haben auch eine tolle Arbeit geleistet 2006, aber das alles war so ein bisschen, im Vergleich zu der heutigen Situation war es ein bisschen hemdsärmelig. Hab noch ein paar Sachen mal durchgedrückt und das geht doch nicht mehr. Also da musst du dich schon gut vorbereiten.
Wie sind ansonsten deine Erinnerungen an diese WM 2006? Was kommt da als erstes hoch hier im Stadion? Du hast gerade angesprochen, das erste Spiel vielleicht auch.
Ja, das erste Spiel, das war, glaube ich, Elfenbeinküste gegen Italien. Ja, ich glaube, das war das erste Spiel. Und da musste ich als Geschäftsführer, habe ich extra eine Bank bekommen, zwischen die Trainerbänke, da saß ich genau in der Mitte, neben der Kamera. Und hatte ein Sixpack Wasser damals da drin, schön gekühlt. Und ich saß da, das war so heiß. Wir hatten mir auch noch einen Anzug an mit Krawatte und allem nochmal. Das war so heiß, mir lief der Schweiß runter. Zur Hälfte der Halbzeit war das Sixpack schon weg. Und dann, fortan habe ich mich geweigert, da hinzusetzen. Das war das einzige Spiel, wo ich da saß. Nein, ansonsten, also das war. Und achso, noch so ein gigantisches Erlebnis bei der WM war, da kam Maradona, war hier, Argentinien hatte gespielt gegen, ich weiß es nicht mehr.
Und ich glaube, das erste Spiel war auch Argentinien-Elfenbeinküste.
Argentinien-Elfenbeinküste.
2-2, es war so ein großartiges Spiel.
Ja, ja, das stimmt, da sagt der eine, das war das beste Spiel der WM, ja. Da kam er mit seinem Mannschaftskollegen Batistuta oder so, und die haben alles beiseite geräumt, jeden Ordner. Und dann standen sie plötzlich in der Mixzone vor der Kabine und dann wurde ich geholt und stand als letzte Bastion da, dass er nicht reinkommen sollte. Und dann hatten wir einen Sicherheitsbeauftragten aus Kanada, der von Fußball wenig wusste und der auch nichts von Maradona wusste und dem ich dann immer erzählen musste, wer Maradona ist. Und als dann die Argentinier den Maradona auch noch reinziehen wollten, ist er abgehauen und sagt, mach doch, was ihr wollt.
Aber du hast ihn in die Kabine gebracht.
Ja klar, Logo.
Kann man ja nicht verweigern.
Gott sagt man nicht nein.
Nee. Sehr gut formuliert. Batistuta, auch schon ein guter Star bei Argentinien. Maradona, die Legende schlechthin. Wie geht man mit solchen Stars in dem Moment um? Ich meine, damals, jetzt bist du ja noch viel erfahrener, aber das liegt 18 Jahre zurück. Klar, auch schon, glaube ich, Ende 40 dann damals gewesen, aber wie hat sich vielleicht auch so deine persönliche Herangehensweise in diesen beiden Fällen WM 2006 damals, heute EM 2024 verändert? Also wie bist du gelassener geworden? Wie war das damals? War man da auch irgendwie ein bisschen angespannt, Maradona da jetzt tatsächlich in die Kabine zu kriegen?
Nein, also ich habe, was ich eins gelernt habe von Anfang an, das war, dass du diesen Fußballgrößen ganz normal gegenüberstehst. Das sind Menschen wie du und ich, die wollen auch nur normal behandelt werden, haben natürlich den einen oder anderen Extrawunsch, der eine oder andere, aber die trinken dann auch ein Bier oder ein Wasser und das muss nicht Champagner und Kaviar sein. Also, ich wurde damals von Werner Hagmann und Uwe Seeler eingestellt und die haben mir mitgegeben, bleib auf dem Boden und wir bleiben auch auf dem Boden. Und dann bringt das ganze Leben auch Spaß und daran habe ich mich gehalten.
Schaffst du schon eine sehr gute Überleitung zur HSV-Zeit? Welche Erinnerung hast du denn, wenn du 27 Jahre zurückblickst an deinem ersten Arbeitstag?
Ja, also wir hatten einen ersten Arbeitstag, das war in der Roten Baumschusssee. Ich glaube, wir waren noch 12 oder 13 Mitarbeiter. Mir wurde unterm Dach ein Büro angewiesen. So, und hier arbeiten sie sich mal ein und dann bereiten sie mir das nächste Spiel vor. Das nächste Spiel war gegen Bayern. Und als ich dann den Schrank aufmachte, diese schönen, hässlichen, beigen Schränke, also so Beamtenschränke, dann scheppelte das und dann fielen mir die ganzen Pokale entgegen. Da habe ich mir den Europapokal genommen, da habe ich mir die Meisterschale genommen, den DFB-Pokal genommen, bin dann runter, weil zu Frau Haas. Die Frau Haas war damals die die Mitarbeiterin von Werner Hackmann und hat gesagt, was ist das? Was soll ich jetzt damit machen? Das liegt da oben im Schrank. Und ja, gehen Sie mal zu Herrn Hackmann rein. Ich zu Herrn Hackmann rein. Ja, was ist? Und ja, das habe ich da oben gefunden. Das ist ja im Schrank. Müssen wir da oben. Was soll ich denn mit dem Scheiß? So bin ich mit den Schalen wieder nach oben, habe den Schrank getan und abgeschlossen.
Das war das HSV-Museum, der Schrank.
Das war das HSV-Museum. Ich habe es dann damals dem Kollegen Dirk Mansen dann gezeigt. Er sagte, und ich glaube, da ist bei ihm, bei Dirk, dann der erste Gedanke des HSV-Museums gewachsen.
Hat noch ein paar Jahre gedauert, 2003 wurde dann das HSV-Museum aufgemacht, aber so
hat auch lange Vorbereitungszeit gebraucht.
Auch verrückt, ne? Hast du auch gedacht, jetzt bist du beim HSV gelandet und dann direkt so eine Entdeckung zu machen. Nimm uns da vielleicht nochmal mit, wie ist das überhaupt zustande gekommen, dieser Job beim HSV?
Ich bin ja seit Urzeiten HSV-Mitglied und habe beim HSV Fußball gespielt. Erst in der Jugend und nachher dann bei den unteren Herren. Habe dann in einer Truppe gespielt mit Walter Koninski, Harry Sievers, Eugen Block, und Hans Schümann war noch dabei und irgendwie hatte mein damaliger Arbeitgeber, ich habe beim Konzertveranstalter gearbeitet, der war mit dem Jürgen Huhnke befreundet und der kam irgendwann zu mir, dieser blöde Huhnke, der will unbedingt bei Hannover 1996 Präsident werden. Und ich sage, und ich hatte gerade irgendwie am Anfang am Training am Abend vorher gehört, dass der HSV auch eventuell was Neues sucht. Dann habe ich mich wiederum zu meinem Chef gesagt, sag mal, was ist denn, will der nicht beim HSV? Der wohnt hier in Hamburg, dann muss er zum richtigen HSV, nicht zum kleinen. Und das hat er ihm wohl versucht, schmackhaft zu machen. Und dann hat Jürgen Huhnke sich erkundigt, wie es geht. Dann habe ich die Leute zusammengebracht und es hat ja im Endeffekt nachher auch geklappt. Und als dann Jürgen Huhnke als Präsident wurde, sind Teile dieser Mannschaft, die ich da hatte, sind auch mit aufgestiegen. Also der Hans Schümann war mit im Vorstand, Walter Konunski war in dem Ehrenrat, glaube ich, mit drin. Harry Sievers hatte noch auch eine Position. Und als dann 1997 Uwe Rainer Krause hier im alten Stadion einen Schlaganfall bekommen hatte und man Nachfolger suchte, hat man dann an mich gedacht. Und dann habe ich dann erst einmal provisorisch den Job übernommen und das hat dann 27 Jahre gedauert. Ich habe es ein bisschen ausgeholt, aber so bin ich dann zum HSV in Wirklichkeit gekommen.
Und stimmt es, dass du ganz am Anfang dann auch so mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen worden bist, weil es eben gar keine Übergangsphase mehr so gab und du einen Schlüssel in die Hand gedrückt gekriegt hast?
Ja.
Also nicht nur für den Schrank.
Nee, das war auch schön. Ja, und dann irgendwann sagte Werner Hackmann, sagte, also, so, das Spiel ist dann und dann. Dann, das war wahrscheinlich ein Samstag um 15.30 Uhr, gab es ja nichts anderes. Der Paul Kahner wird ihnen dann den Weg zeigen und die Leute miteinander vorstellen. Und Paul ist dann mit mir, haben wir uns dann morgens um 8, 8:30, 9 getroffen. Ist mit mir dann zur Polizei gegangen, hat mich bei der Feuerwehr vorgestellt, bei den Sanitätsdiensten, beim Ordnungsdienst und irgendwann sagte er so, pass mal auf, ich muss mal kurz zur Mannschaft, nimm mal den Schlüssel, ich bin gleich wieder da.
Und der Schlüssel war der Generalschlüssel?
Das war ein Riesenschlüsselbund und ich musste erst mal lernen, wer was wohin gehört und der Paul Kahner habe ich dann, glaube ich, am Montag wieder gesehen.
Okay, aber du scheinst die Sache gut gemacht zu haben.
Ah, es war ein eingespieltes Team, das war gut gemacht von Uwe Rainer Krause, hat das gut organisiert. Es waren Top-Leute und das hat das für mich auch einfach gemacht.
Du warst ja vorher schon in der Veranstaltungsbranche auch tätig, aber war das für dich damals dann schon auch absehbar oder klar, oh, das ist ein Job, den werde ich einige Jahre machen oder das ist auch ein Traumjob für mich? Wie hast du damals darüber gedacht?
Ja, also für den HSV zu arbeiten, ist ein Traum, ja. Das habe ich auch nie bereut. Ich hatte ja immer die Hoffnung, dass Uwe Rainer Krause, weil ich ihn auch geschätzt habe, ich war nicht sehr gut befreundet, aber wir kannten uns gut. Ich hatte persönlich gehofft, dass er wiederkommt. Das hat leider nicht geklappt. Mir hat der Job Spaß gebracht. Ich habe viele Leute kennengelernt. Ich hatte das Glück, als Vorgesetzte Uwe Seeler und Werner Hackmann zu haben, die mir natürlich auch Tür und Tor geöffnet haben. Dann das nächste Glück war der Neubau des Stadions. Da bin ich dann mit reingewachsen und dann wächst du natürlich auch in der Position. Dann hatte ich einen neuen Vorgesetzten, den Andreas Kroll bekommen, der aus Stuttgart kam und dann ist aber wiederum nach 2,5 Jahren dann zum OK, zum WM-OK nach Frankfurt gegangen. Und dann habe ich so sukzessive nach und nach dann die Position des sogenannten Stadionchefs dann übernommen. Und da ich in der Vergangenheit immer als Freiberufler täglich tätig war, das heißt, wenn du dich meldest für einen Job, das heißt, du kannst dann auch eine Rechnung schreiben. Das war immer das Credo, okay, da kann ich noch Geld verdienen. Das war beim HSV jetzt nicht so der Fall, aber wenn es darum ging, am Montag in unseren Sitzungen, wenn gefragt wurde, wer macht das und das und alle anderen unter dem Tisch verschwanden und ich dann saß und wunderte ich mich, warum ich dann noch einen neuen Job dazu gekommen hatte. Da ich aber angestellt war, gab es auch nicht mehr Geld. Also.
Du hast schon ein paar Mal den Stadionneubau angesprochen, von 1998 bis 2000, sicherlich im Hinblick auf das Volksparkstadion so der größte Meilenstein der Neuzeit. Du warst ganz nah dran und dabei. Wie denkst du an diese Phase zurück? Das war ja ein Jahr nach deinem ersten Spiel gewesen, wo dann hier eigentlich alles komplett auf links gedreht
wurde. Ja, das war ein Erlebnis. Also muss ich mich auch bei all meinen damaligen, und die sind ja zum Teil alle noch heute noch da, Mitarbeitern bedanken, weil wir wussten in der Tat nicht, die Tickets wurden verkauft und wir wussten nicht, wo diese Tickets sitzen am Abend vorher. Das hat sich dann oftmals erst in der Nacht entschieden. Das heißt, wir haben dann morgens haben wir dann die laminierten Zettel, die DIN A3 Zettel oder ein Block sowieso drauf stand, die haben wir dann verteilt und haben dann versucht, dann die Leute entsprechend der verkauften Tickets zu platzieren. Und also Hut ab vor allen Mitarbeitern, aber auch Hut ab vor unseren Zuschauern, die da ein tolles Wirrwarr, Puzzle, wie auch immer das nennen mag mögen, mitgemacht haben. Und ohne diese Kombination der guten Mitarbeiter und der Zuschauer hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Also, der helle Wahnsinn, wir haben doch während der Einlassphase haben wir Dixies mit dem Gabelstab durch die Gegend gefahren. Also, wir haben dann mit der Planierraute die Rampen noch gemacht und links und rechts war schon Einlass. Also Wahnsinn.
Es wurde ja im Grunde am offenen Herzen operiert, weil man im kompletten Spielbetrieb, wie du es gerade beschrieben hast, das Stadion umgebaut hat, das Spielfeld gedreht und dann waren jeden Tag neue Tribünenteile mal frei oder nicht. Und
eine schöne Geschichte fällt mir noch ein. Wir hatten den Parkplatz weiß gerade gemacht, nur der Vorplatz, der war noch nicht gemacht, die Schräge. Das war eine einzige Matschwiese. Was haben wir gemacht? Wir haben dann von oben einen Teppich gelegt, dass die Zuschauer, die unsere VIP-Kunden dann einigermaßen trockenen Fußes vom Parkplatz weiß zu unseren VIP-Bereichen kommen mussten. Was wir nicht bedacht haben. Und das sind so Sachen, die man lernt, dass natürlich der Mannschaft oder die Mannschaftsbusse noch fuhren und die fuhren natürlich über den Teppich rüber. Das waren dann solche Gräben da drin. Dann kamen noch irgendwelche Ü-Wagen und dann, also, herrliche Bilder und ich durfte dann am Montag auch antanzen. Regel, was hast du dir dabei gedacht? Da habe ich mir gedacht, nur Gutes, aber.
Nicht ganz aufgegangen, oder nur zum Teil. Was waren darüber hinaus prägende Momente? Also klar, in diesem Chaos die Übersicht zu behalten, aber es hat ja auch, das Stadion hat ja ganz andere optische Form auch angenommen. Also, was denkst du da, was für Bilder entstehen da in deinem Kopf?
Ja, also das alte Stadion, das alte Volksparkstadion, das war ja eigentlich schon gigantisch groß. Und ich stand dann in der Bauphase mit Harry Behre und Uwe Seeler stand ich auf dem Balkon, den Logenbalkon, den oberen. Also im Grunde genommen etwas oberhalb des A-Ranges. Und von da aus haben wir auf das Dach der Nordtribüne geguckt. So, da wurde mir erstmal bewusst, was wir hier bauen. Und das ist schon imposant. Also in der Südtribüne hatten wir gar keine Sitzschalen, da waren Holzbänke drin und es war das, was die Jungs damals gemacht haben, Harry Behre, Uwe Seeler, Werner Hackmann, Such seinesgleichen, es ist also toll gemacht, auch Andreas Wankum hat tolle Arbeit geleistet. Schade, dass er das nicht zu Ende führen konnte, aber also für mich hat es Spaß gemacht, dabei zu sein und auch die vielen Konzerte dann hier zu machen.
Das glaube ich. Wir haben ja hier sogar noch den alten Eingang, der Spielertunnel ist ja noch aus dem alten Volksparkstadion. Ja. Hast du eigentlich noch eine persönliche Erinnerung aus dem alten Stadion damals mitgenommen? Hängt zu Hause noch irgendwas?
Nee. Hab ich einfach vergessen.
Einfach vergessen in dem ganzen Trubel und.
Es war ja auch eine Nacht- und Nebelaktion. Also es wurde gebaut. Ich glaube, wir hatten noch nicht mal die Baugenehmigung bekommen oder noch nicht mal beantragt. Das lief dann alles auf politischer Ebene und dann hieß es so, dann diese alten Flutlichtmasten, hieß es so, pass mal auf, morgen um 15 Uhr fallen die Flutlichtmasten. Dann sind wir in der Sitzung, in der Nordtribüne und in 2 Stunden fallen die Flutlichtmasten. Dann geht er wieder raus, in dem Moment knallt das. Also runtergefallen, der Flutlichtmasten. Also es ist alles schnell passiert. Es musste schnell gearbeitet werden, weil die nächste Saison ja wieder auch anfängt. Und es ist im Grunde genommen ein Wahnsinn, was da passiert ist.
Ist das so rückblickend für deine Arbeit als Stadionchef auch somit die lehrreichste Erfahrung damals gewesen, weil man so viele Sachen zu bewältigen hatte?
Also jede Ära oder jede Zeit hatte seine Herausforderungen. Also du wirst ja oftmals von Situationen dann auch nicht erschlagen, sondern du wirst einfach gefordert und musst dann reagieren. Und ich glaube, wir haben oftmals dann richtig reagiert. Also jede Phase hatte seine Herausforderungen. Und ob das nun die Bauphase war, ob das die Champions League Phase war, WM, traurigste Teil für mich war sportlich, war das, dass wir das nicht ins Finale hier nach Hamburg geschafft haben.
2010,
ja. Das ist schon böse, wenn man so dicht dran ist und dann davon, man als Fan träumt man das, als Arbeitnehmer wünscht man sich das ja. Ja, und dann, gibt's ja eine Phasen, die nicht ganz so schön waren nachher.
Ja, wir wollen auf diese emotionale HSV-Zeit einmal ein bisschen detaillierter noch blicken. Wir waren eben beim ersten Spiel. Haben wir uns auch noch notiert, 5. April 1997 gegen den FC Bayern München und dann folgten hier im Volksparkstadion ja rund 500 Heimspiele, die du gemacht hast.
Echt? So viele?
Ja, so viele, das haben die Recherchen ergeben.
Wahnsinn,
ne? Die Jahre zusammenzählt, plus Europapokal, plus DFB-Pokal, plus Saisoneröffnung.
Hätte ich ja noch ein bisschen länger machen müssen, hätte ich ja mal die Kals erwischt, ne?
Ja. Ja. Vielleicht.
Etwa 200 hätten da gefehlt.
Ja.
Nicht verkehrt. Wenn du daran denkst, sagen wir mal, persönlichstes Top-Highlight-Spiel, was fällt dir da ein?
Juventus Turin. Bei HSV Juventus Turin 4-4, die Torfolge, weiß ich auch nicht mehr. Also bei der Wiki hat er irgendwie noch ein Tor gesagt, wir gehen so in die Führung gegangen. Und dann Barbares holt dann 11 Meter raus, leider für die falsche Seite. Mhm. Und da gibt es auch eine schöne Geschichte. Da hatten, dann flogen ja die ganzen Sitzkisten da aus den VIP-Bereichen. Und dann Fiemer und ich sind an der Außenlinie entlang gelaufen, haben die Dinger wieder eingesammelt und haben dann überlegt, Scheiße, was passiert denn jetzt? Jetzt wird es ja eng für uns. Und es hat auch nicht lange gedauert, dann hatte die UEFA uns angeschrieben, wegen der Sitzkissen, wir möchten es erklären und haben mit der Strafe angedroht. Und Wahnsinn, Bernd hat da ein Schreiben formulieren lassen, das so nach dem Motto, das war doch so ein tolles Spiel und wir haben herausgefunden, dass die meisten Sitzkissen aus dem Bereich der UEFA kamen. man will doch diese tolle Stimmung dann nicht so negativ dann darstellen. Wir haben nie wieder was gehört von der UEFA.
Haben sie geschluckt.
Ja, Hut ab, Bernd, tolles Schreiben.
Also das war immer noch eines, das war ja kurz nach dem Stadionumbau, September 2000 eines.
Nee, das war das.
Ist korrekt, ja.
2000.
Ja.
So früh schon, ne?
Ja.
Ja, und da gab es so Spiele hier auch in der zweiten Liga gegen die VfB Stuttgart und tolles Spiel. Hat nicht geklappt für den Aufstieg.
Das 6-2
damals? 6-2, ja.
Ja, klar, 8 Tore. Wahnsinn.
Zudem gab es auch einige andere Feierlichkeiten hier und Highlights vielleicht. Jetzt haben wir auch mal, Bayern München hat hier mal seine Meisterfeier gehabt mit dem Last-Minute-Tor von Anderson hier.
Ja, also schöne Geschichte, da hat der DFB wollte unbedingt Podest haben, dass die Meisterschale auf einem Podest mitten auf dem Platz übergeben wird. Und dann haben wir uns Bühnenpodeste besorgt, die nicht ganz so hoch waren und hatten das dann auch entsprechend geübt, das Aufbauen, das musste alles schnell gehen. Und unter die Füße der Bühnenelemente haben wir dann Holzteller gelegt, damit man nicht in den Rasen reinrutscht. Das haben wir, glaube ich, echt 2 Tage lang geübt und hatten auch noch guter Dinge. Und dann führt der HSV und Schalke ist Meister. Mhm. Und dann haben wir die Jungs, die aufgebaut haben, haben sich so gefreut. Das waren, glaube ich, alle Schalke-Fans. Die laufen heute noch im Stadion und jubeln. Und als dann Schalke Meister geworden ist, war von den Jungs keiner da. Da musste ich die Ordner nehmen, die dann und dann haben das Podest aufbauen. Die haben natürlich alle die Teller vergessen, die unter die Füße. Und dann die Bayern sind immer mehr in die Mitte gerutscht und haben gejubelt und gejubelt. Und dann machte die Bühne so richtig schön Knicks. So.
Podest zusammengekracht.
Ja, so untergegangen.
Bisschen runtergeflogen.
Ja.
Okay.
Ja, eines von vielen Kuriositäten und Begebenheiten bei HSV-Spielen. Wir haben nochmal 2 weitere oder 3 weitere rausgesucht. März 2006, Heimspiel gegen FC Kaiserslautern, angepfiffen mit 75 Minuten Verspätung aufgrund von Schneemassen auf dem Dach.
Ja.
Was war da damals los?
Das war nicht unbedingt ein Highlight von mir. Also, wir hatten schöne Ostfront, viel, viel Schnee. Ich habe die hier bis morgens um 4 im Stadion gesessen mit Mitarbeitern, die auch die Parkplätze freigeschoben haben. Wir haben uns das mit dem Dach angeguckt. Ich bin dann in Urlaub geflogen am Morgen und bekam dann kurz nachdem ich angekommen bin, da in Spanien den Anruf, dass das Schnee nicht vom Dach geht. Wir hatten vorher, am Abend vorher, mit dem Flugunternehmen oder Helikopterunternehmen Wassertal gesprochen, die das in der Vergangenheit schon des Öfteren gemacht haben, dass die übers Dach fliegen und den Schnee verteilen und auch die Überhänge dann entsprechend dann abbrechen. Was passiert ist, an dem Vormittag, wir hatten Ostwind, wir hatten Sonnenschein, der Ostwind hat dann den Schnee auf dem Dach nach vorne getrieben, in Richtung Innenraum. Er ist angetaut und im Schatten, also da wo die Sonne nicht hinkam, ist er wieder festgefroren. Und deswegen haben die das nicht abgekriegt. So, und der Schiedsrichter hat das dann moniert und ich hatte vorher mit der Feuerwehr vereinbart, dass wenn wir Not an Mann haben, dass wir die anrufen und die dann die Höhenretter schicken. Und dann haben meine Kollegen haben die Feuerwehr angerufen und haben, ich glaube, bei der Zentrale wahrscheinlich unterher gesagt, ist denn Not am Mann oder nicht, jetzt nicht, aber nachher. Ja, dann holen sich eigene Höhenretter. Der hat wahrscheinlich alles richtig gemacht, der wusste von der Vereinbarung nichts und deswegen hat sich das dann hinausgezögert. Aber es gibt so Momente, wo man dann im Augenblick nicht in Urlaub fahren möchte.
Nee. Und wie bleibt man in solchen Momenten ruhig? Also
da bleibst du nicht ruhig. Saß dann in Spanien, das war auch Füße im Pool gehabt und habe nicht gemerkt, dass der Pool eiskalt war und selbst da Eisschollen drauf schwammen. War schwierig, aber auch das haben wir hingekriegt. Also wahrscheinlich auch hoffentlich, deshalb bin ich auch den Lauteren dankbar, dass sie da nicht ein größeres Theater drum gemacht haben.
Die mussten sich noch aufwärmen, ja, bei sich in der kleinen Kabine. Ja, der HSV hatte das große Trainingszentrum hinter sich in der Kabine und hat dann natürlich auch moniert, dass die Bedingungen da viel besser waren.
Ja, aber es hat ja geklappt. Also.
Geklappt hat das auch. Wir haben noch ein zweites Beispiel, das ist ähnlich, spektakulär ist vielleicht das Falsche, also, aber kurios, dass mal ein Buchstabe, der hier auf dem Dach stand, bei damals von HSH Nordbank, im Oktober 2007 drohte, sage ich mal, zu kippen und deswegen auch das Spiel später angepfiffen werden musste. Auch eine ganz kuriose Geschichte. Was war da los?
Da war ich auch im Urlaub.
Das Volksparkstein hat immer nach dir gerufen.
Ja, also ich habe auch nichts mehr, da habe ich keinen Urlaub mehr gemacht, keinen Freund mehr gemacht seitdem. Also was da passiert ist, da hat ein Ordner angibt, das war in der Bauphase, in der, so eine Bauphase oder Aufhängphase der Buchstaben. Die hingen, die Buchstaben, die waren noch nicht festgezurrt und die Leinen, die eine oder andere Leine hing so ein bisschen durch. So, und angeblich hat ein Ordner gesehen, dass der Buchstabe wackelt. Der hat nie gewackelt. Das hat mir auch, haben die Statiker mir auch im Nachhinein bestätigt. So, dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Dann ist unser damaliger technischer Leiter, hat das mitgeteilt bekommen, ist zur Polizei gegangen und dann fängt die Maschine an zu rollen. So, und dann, bis dann der Kollege vom Bauamt hier war und der gesagt hat, nein, ist alles in Ordnung und die Statik gibt das her. Hat das dann, glaube ich, immer eineinhalb Stunden gedauert. Das ist,
wie bekommt man das hin, so schnell dann alle Hebel in Bewegung zu setzen? Da muss ja der Statiker auch erstmal kommen, oder?
Ja, der wohnte südlich der Elbe und der ist dann relativ schnell hergekommen, hat sich das angeguckt. Also wir können froh sein, dass da kein Stau im Elbtunnel war.
Es gibt auch das Gerücht, ich weiß nicht, stimmt es, dass er mit der Polizeieskorte sogar hierher gefahren worden ist? Ja. Okay, gut. Das hat dann nochmal dafür gesorgt, dass das schnell geht. Fortan dann kein Urlaub mehr. Wir bleiben noch mal ein bisschen bei Kuriositäten. Da warst du nämlich voll drin. Absage des Derbys 2011 ist buchstäblich ins Wasser gefallen und du durftest dich vor der Presse erklären und sagtest damals den passenden Satz: Es ist eindeutig, Petrus trifft die Schuld.
Da gebe ich ihm heute immer noch. Das war am Tag vor dem Spiel, als die Absage kam. Mhm. Ich war mit meiner Frau gerade einkaufen und irgendwie bin ich bei schönstem Wetter in die Shopping Mall gefahren und riefen mich die Greenkeeper an, du, pass mal auf, der Rasen ist nicht bespielbar. Und dann, oh Gott. Habe ich meine Frau stehen lassen, bin hingefahren zum Stadion und dann habe ich mir das auch erklären lassen, was da passiert ist. Also es war typischer norddeutscher Landregen, der Rasen war gerade neu verlegt, das lag aber nicht daran, dass er neu verlegt war, sondern der andere wäre wahrscheinlich genauso matschig gewesen, durch Matsch durchfeuchtet gewesen. Der neue hat noch nicht diesen Halt, den er auf dem Untergrund hat. Und damit, mit solch einem Boden gefährdest du dann auch die Spieler, dass du keine Rutschfestigkeit hast. Was interessant war, ich hatte zu dem Zeitpunkt mit dem Rasen eigentlich gar nichts zu tun. Durfte mich dann aber vor der Presse äußern. Ich bin ein bisschen ins Wasser geschmissen worden, habe mir ein paar Sachen erklären lassen, was der Rasen zu tun und zu machen hat oder wie er sich zu bewegen hat oder nicht zu bewegen hat und was dann passiert. Habe das versucht, dann auch entsprechend einigermaßen glaubwürdig rüberzukriegen. Hat, glaube ich, auch geklappt. Und dann, ich wurde dann in dem Fall auch wirklich unterstützt von unserem Kollegen Markus Jürgensen. Der hat eine tolle Arbeit gemacht. Weil alle anderen, die zuständig waren, haben während der Interviews, die ich gegeben habe, konnte ich aus dem Augenwinkel sehen, schnell die Tür hinter sich zugemacht, waren weg. Die Kollegen von St. Pauli haben mir dann noch hier und da noch Vorwürfe gemacht, dass es gewollt gewesen wäre. Nein, das war nicht. Also das war auf jeden Fall nicht gewollt. Und für mich als Rasenlaie war es eigentlich im ersten Moment auch nicht erklärlich, wie sowas passieren kann. Aber es war Landregen. Wenn du dann Richtung Pinneberg fährst und dann links und rechts von der Autobahn auch das ganze Wasser siehst, dann sagst du, okay, jetzt weiß ich Bescheid.
Ja. Aber es zeigt ja, dass man im Grunde in dem Job bei ganz vielen Gewerken und Sachen dann am Ende, man kann ja auch gar nicht im Detail alles wissen, aber man steht sozusagen ja auch für vieles irgendwie Rede und Antwort, was man dann gar nicht selber in der Hand hat. Aber das hast du dann auch über die Jahre gelernt, weil, wie du sagst, das war ja damals im Grunde die sehr gute Antwort und Erklärung dann.
Ja, so ab und zu hat man noch Glück.
Und die richtige Unterstützung.
Genau.
Aber da schwingt schon so ein bisschen Unbehagen mit diesem dann in der Öffentlichkeit stehen, weil man sagt eigentlich, wir sind so die, die im Hintergrund dafür sorgen, dass es alles reibungslos funktioniert.
Ja, also das sieht man mir, glaube ich, auch auf den Bildern und auch auf den Filmaufnahmen an, dass ich mir nicht nur, dass ich mich persönlich nicht so richtig wohl in meiner Haut fühle. Aber ihr sagt es, das gehört dazu. Und dann
ja, also in Ausnahmesituationen, wobei es ist ja nicht so, dass man als Person so im öffentlichen Licht steht, obwohl man ganz viel Verantwortung und ganz vielen mit Menschen auch zu tun hat. Aber das war nie dein großes Ding auch.
Nee.
Immer zurückhaltend.
Leute, zurückhaltend bin ich bestimmt nicht. Also nee. Hier und da bin ich auch ein bisschen lauter mal, aber nee, ich bin auch kein. Bin ich für die Front da, ich bin noch kein Mann, der vor vielen Leuten reden kann oder so eine längere Rede hält, sagen wir es mal so. Und hätte man vielleicht dran arbeiten können, aber ich hatte auch gar kein Interesse dran.
Solange man sein Team gut führt,
genau.
Und weiß, wen man sich da in solchen Situationen verlassen kann, das ist ja genauso gut.
Genau, das ist das Wichtigste.
Ja, genau, dieses Team hatte dann auch noch eine besondere Herausforderung 2018 beim erstmaligen Bundesliga-Abstieg des HSV. Inwieweit war das damals eine undurchsichtige Gefahrenlage? Und vielleicht nochmal eine zweite Zusatzfrage dazu, wie sehr hat dann selbst auch als eingefleischter HSV-Fan da das Herz geblutet? Wie hast du da deine Erinnerung dran?
Also als HSV-Fan habe ich gedacht, es gibt keinen Morgen mehr und als ich dann morgens aufgewacht bin, habe ich gesagt, oh, es geht doch weiter. Was für ein Wunder. Und es ging auch weiter und hat auch in der zweiten Liga hat das Arbeiten Spaß gebracht und auch das den Spielen zu gucken. Und vom Namen her haben wir auch teilweise interessantere Gegner als in der ersten Liga. Die werden immer interessanter von Saison zu Saison, außer St. Pauli ist weg. Ja, wir hatten die Situation, wir haben das ja, glaube ich, schon das zweite Mal gehabt, dass der Abstieg, also einmal haben wir den Abstieg verhindert gegen Wolfsburg, da haben wir mit dem Platzsturm, haben wir, glaube ich, auch eine tolle Arbeit geleistet in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsdienst, der Polizei und der Feuerwehr, also Hut ab. Dieses Szenario haben wir dann auch geplant für den tatsächlichen Abstieg. Verhindern wollten wir auf jeden Fall, dass der Gast hier irgendwie auf den Rasen betritt. Und wollten natürlich auch keine unschönen Bilder haben, die sich dann über die durch die Medien gehen, was mit einem negativen Platzsturm. Das hat in Teilen geklappt. Also wir haben leider dann nachher mit dem schwarzen Rauch aus der Nordtribüne haben wir dann den sogenannten schwarzen Block da gehabt. Aber auch da haben wir gut gearbeitet, also der Ordnungsdienst hat gut gearbeitet, zurückhaltend gearbeitet, war präsent, Polizei auch. Es waren unschöne Bilder, was mich da eigentlich dann in dem Fall überrascht hat, dass das ganze Stadion skaliert hat, wir sind Hamburger und ihr nicht. Das fand ich toll, fand ich sehr toll, hat mich gefreut. Aber ich glaube, diejenigen, die das da gemacht haben, und ich will jetzt keine Namen nennen, sondern einfach nur diese Personen, die sich da dargestellt, die waren auch selber davon überrascht, wie sie, was für eine negative Wand gegen ihnen gegenüber sich da aufgebaut hatte. Ich glaube, da haben die Protagonisten auch gelernt von, wie wir alle, also wie wir damit umzugehen haben. Und Deswegen ist das Arbeiten mit den Gruppierungen jetzt auch anders, als es damals war. Also die Truppe um Cornelius Göbel macht eine echt gute Arbeit. Die machen, die sind dran und nicht drin, sondern dran und kommunizieren. Ina Fremd als meine Kollegin für den Bereich Sicherheit, als Sicherheitsbeauftragte, ist da auch eng mit dran. Ich denke ab und zu immer, oh, die ist ja zu eng dran, aber nein, die machen in Verbindung mit der Fankultur machen die eine tolle Arbeit. Und das hat jetzt auch die letzten Spiele gezeigt, dass nicht nur deren Arbeit, sondern auch, wie gesagt, das Verständnis der Gruppierung gegenüber ihrer Position, das hätte ja auch negativer aussehen können zum Saisonende. Der Nichtaufstieg, und das hat schon Spaß gemacht.
Davon hatten wir jetzt ja einige.
Ja.
Negative Resultate am Ende einer Saison. Wie würdest du denn insgesamt dein Verhältnis zu so Fangruppierungen und Fans überhaupt beschreiben, wenn man ja auch oftmals, man muss ja auch vermitteln und man hat auch mal schlechte Sachen zu überbringen.
Also letztendlich glaube ich, dass ich eine den Gruppierungen gegenüber, dass die mich auch akzeptieren, auch in meiner nicht persönlich, sondern in meiner beruflichen Person. Gruppierungen müssen natürlich dann auch ihre Position halten und ihre Position auch stärken und äußern sich dann auch entsprechend. Aber in den ganzen persönlichen Gesprächen, die ich mit denen habe oder hatte, jetzt ja weniger, aber hatte, das war alles auf einer Ebene grundsätzlich. Dass man hier und da in meiner damaligen Funktion noch als Stadionverbotsbeauftragter für die Person negative Informationen übergibt, weitergibt oder urteilt, das passiert. Aber ich habe dann immer mit denen Auge in Auge zusammengestanden und auch mich unterhalten. Auch in den schlimmsten Aktionen, ich bin nie bedroht worden.
Aber durchaus ja mal auch dargestellt worden sogar in der Kurve. Das war dann ja aber schon persönlich wahrscheinlich.
Ja, also für mich persönlich jetzt gar nicht mal so. Ich lasse das auch nicht so an mich rankommen. Das war eher meine Familie hat da eher ein bisschen mehr drunter gelitten. Ich weiß gerade, wir waren ja in Gesprächen mit den Gruppierungen. Wir hatten wöchentlich oder 14-tägig hatten wir uns getroffen, haben uns miteinander ausgetauscht. Da war Frank Wettstein dabei, da war die Fankultur dabei, die Gruppierung. Ina Fremd war auch dabei und wir haben uns diskutiert, wir haben so Spielchen geführt, wie komme ich miteinander klar. Und dann bist du mittendrin und plötzlich siehst du deinen Konter frei und mit dem Satz, dass du rausgehen sollst und so. Das habe ich nicht verstanden. Aber ich glaube, das lag auch erst eher daran, dass man suchte jemanden, der für was auch immer den Kopf hinhalten musste. In dem Fall, weil ich Stadionverbot davor ausgesprochen hatte. Berechtigt oder unberechtigt, sei immer dahingestellt. Wir hatten so viele Personen hier im Stadion ausgetauscht, da blieb nicht mehr viel übrig, weil die ausgetauscht werden hätten können, waren neu. Also war ich dann dran. Und ja, das hat sich ja relativ schnell geregelt. Also das Einzige, was so negativ war, es gibt ja immer die ganzen Mitläufer, die Jungs, die einfach nur, so, was weiß ich, dann sich stärken wollen. Und ich war in Wolfsburg und meine Tochter war auch mit den Mitarbeiterinnen vom HSV, die haben da so eine Mitarbeitertour gemacht und da war sie dann mit. Und wir waren im Schneeplatzbereich und dann rief sie mich nur an und sagt, du pass mal auf, ich höre, Anja Beiersdorf hatte das, glaube ich, gehört. Irgendjemand sagte, du, die Tochter von Kregel ist hier, lass uns die mal suchen. So, und da habe ich dann durch den Ordnungsdienst meine Tochter aus dem Block holen lassen. Das war das einzig Negative. Ob da was passiert wäre, weiß ich nicht. Aber man kriegt dann doch, in dem Fall kriegt man einen Schreck.
Auf jeden Fall, ja. Das macht was mit einem. Blicken wir noch auf ein weiteres einschneidendes Kapitel in deiner HSV-Zeit, auch wenn der Bruch jetzt ein bisschen hart ist, aber muss ja weitergehen. Die Fans, hast du ja auch gesagt, sowohl die breite Masse als auch die einzelnen Gruppierungen, am Ende ja ganz, ganz wichtig für das Gesamterlebnis eines Fußballspiels.
Ja.
Und das hat man dann spätestens mit März 2020 Corona-Pandemie gemerkt. Wie sehr hat da das Herz geblutet als Veranstaltungsmann, wenn die Veranstaltung ohne Zuschauer stattfindet?
Ja, das habe ich mich auch gefasst. Was soll ich hier Veranstaltungsleiter sein, wenn da keiner da ist? Ne? Das war fürchterlich. Da haben wir auch rumgeeiert. Der Daniel Nolte, der hat ja mit den Behörden gesprochen, versucht da rauszuholen, was rauszuholen ist. Und dann wird dir dann am Donnerstag gesagt, du darfst Donnerstagabend gesagt, du darfst 1000 Leute reinlassen. Unter den und den Voraussetzungen, unter den und den Bedingungen. Und das war jede Woche war es anders. Dann war es 1000, dann war es 5000, dann waren es 3000. Dann durften 2 zusammensitzen, dann durften 4 zusammensitzen. Also dieses Puzzle, das war äußerst schwierig. Und so, dann kriegen wir auch mal Mitarbeiter. Dann mussten wir diese Corona-Tests mussten wir testen, was da alles für Fälschungen bei waren und. Weil es alles auch noch, dann war das alles abends oder bei Regen und dann konntest du die Zettel nicht lesen. Dann konnten die Kontrolleure wurden nicht gesehen, weil sie sich natürlich auch irgendwo hingestellt hatten und nicht angesteckt werden wollten. Und dann haben wir den so Leuchten auf den Kopf gemacht, die liefen dann auch rum mit so einem Wackeldackel da oben. Also das war eine unmögliche Zeit. Ich kann natürlich verstehen, dass man den Spielbetrieb aufrechterhalten wollte, aber also für uns Veranstalter war es die Hölle. Und jetzt stehst du da oben im Stadion und dann sind da unten ein paar Farbkleckse auf den Tribünen und der Trainer ist lauter als die Zuschauer, ist Wahnsinn.
Was hat das mit dir als Fan gemacht? Du warst dann ja einer der wenigen, gerade in dieser ganzen Anfangsphase, die sagt ja fast komplette Geisterspiele, der dann trotzdem ja irgendwie zu den, ich weiß nicht, 200 Leute damals waren es, im Stadion sind und ja irgendwo mitfiebert und eine total surreale Szenerie irgendwie vorfindet, oder?
Genau, also du bist irgendwie fühlt sich ganz wichtig, einer von 200 zu sein, aber im Grunde bist du wie auf einer Kreisliga, stehst da am Rand, diesmal ist es kein Grandplatz, sondern das ist schöner Rasenplatz. Also es auf der einen Seite ist es imposant, wenn da eine Mannschaft spielt vor einem leeren Stadion, aber es ist traurig, es bringt keinen Spaß.
Spaß bringen wiederum alle möglichen Events und Veranstaltungen, die neben Fußballspielen hier im Volksparkstadion stattgefunden haben. Da waren eine Menge bei,
ja,
bei denen du auch maßgeblich mitgewirkt hast. Auch da die Eingangsfrage, was ist da dein persönliches Highlight?
Mein persönliches Highlight ist Bruce Springsteen. Absolute Klasse, Weltklasse dieser Mann. Dann hast du natürlich auch so in den Anfängen Tina Turner, Metallica, AC/DC, Robbie Williams, das waren alles so, die Stones darf ich nicht vergessen, um Gottes Willen. Das waren schon echte Granaten. Und das bringt auch Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Da merkst du auch, dass die sich so lange halten, absolute Vollprofis. Achso, und dann eine schöne Geschichte, Grönemeyer, der auch klasse, Herbert Grönemeyer. Und dann hat er einen Manager, K.U. hieß der. Der machte ein Theater. Herbert hatte wohl im Gastwerk übernachtet. Und dann machte er ein Theater, Herbert wollte, dass der Künstler ungestört, ohne rote Ampel und ohne in den Stau geraten, vom Hotel Gastwerk zum Stadion kommt. So, und wir standen da unten und diskutierten über die Probleme. In dem Augenblick höre ich aus dem Funk, hier ist ein Ordner, hier am Auditor da hinten. Hier ist einer, der sagt, er ist Herbert. Und der ist mit dem Fahrrad hier, will hierher. Und ja, und? Ja, der sieht auch aus wie Herbert. Dann lass ihn mal rauf. In dem Augenblick ist K.U. verschwunden. Den habe ich den ganzen Tag nicht mehr gesehen. Er hat sich in der Stresemannstraße ein Fahrrad gekauft, ist hergefahren.
Okay. Da kommen wir am besten durch.
Ja, ohne Stau.
Ohne Stau. Bei den bei Bruce Springsteen klang jetzt aber durch, das war auch persönliches Musik-Highlight dann auch gewesen für dich?
Ja, ja, ich habe Bruce Springsteen irgendwie Mitte der 80er das erste Mal in Frankfurt gesehen und bin dann seitdem bin ich ja nun Fan. Kein verrückter Fan, aber ich finde seine Musik gut, bringt Spaß ihm zuzuhören, bringt Spaß ihn zuzusehen. Ist schon toll.
Wie weit ist man da denn von Anfang an so ein bisschen involviert, dass die auch dann das Volksparkstadion als große Arena nehmen und mitnehmen? Du warst ja vorher auch im Veranstaltungsbereich tätig, das ist sicherlich auch gefördert, dass es da auch den einen oder anderen hier verschlagen hat.
Ja, das, also, ich sage immer gerne, ich bin derjenige, der ihn hergeholt hat. Also es gibt zwei Varianten. Einmal die Amerikaner gucken sich, machen einen Atlas auf und sagen, hier und hier, da tritt er auf. Und die Amerikaner haben meistens, wissen ja gar nicht, was Hamburg ist. Oder wenn wir sagen St. Pauli, das wissen die eher dann als Hamburg. Oder die wissen auch nicht, welche Größe Hannover hat oder Braunschweig. So war es in der Vergangenheit zumindest. Und dann, ich habe aber immer den guten Draht zu den Veranstaltungen gehabt. Am Anfang waren es Lieberberg, Marcel Avram und Klaus-Peter Schulenberg aus Bremen. Und über die hast du dann natürlich den Kontakt gepflegt und dann haben die natürlich auch ein persönliches Interesse, nach Hamburg zu gehen. Gehen dann lieber nach Hamburg, weil sie wissen, wie es hier läuft, als in andere Stadien, ohne jetzt andere Stadien zu nennen. Aber sie haben ein gewisses Vertrauen, die wissen, wir funktionieren. Wir sind geradlinig, stehen zu unserem Wort. So, und das hat sich in den letzten Jahren entsprechend ausgebaut. Und ich glaube, Hamburg ist auch als Stadt, als Veranstaltungsstadt und Konzertstadt bekannter als andere Städte. Und das kommt uns natürlich auch zugute.
Und dann Bruce Springsteen selber hier zu sehen, schön. Was war die Überraschung für dich? Also Bruce Springsteen kanntest du ja schon, aber was fällt so unter die Konzerte, wo du sagst, oh, das hätte ich nicht gedacht?
The Weeknd, sehr gut, ganz toll. Helene Fischer, Hut ab, tolle Frau, Musik ist nicht unbedingt meine, aber das war ein tolles, fantastisches Konzert. Achso, und natürlich Udo Lindenberg, das war Wahnsinn, was der abgeliefert hat. Ja, und dann jeder eigentlich. Also auch, ich habe selbst Herbert nach der Marathonfahrt, dass der so 2 Stunden Show hier abgeliefert hat. Und das glaube ich zweimal hintereinander sogar. 2 Tage war der hier. Toll.
Und das macht kuriosen Geschichten gibt es wahrscheinlich zu jedem Künstler auch was zu erzählen, oder?
Ja.
Sind manche schwieriger, manche weniger?
Also ich glaube, die Künstler sind eigentlich nicht schwierig. Wir hatten hier Wolfgang Petri, der hat länger Autogramme gegeben, als seine Show war. Wolfgang Petri ist auch dann vor dem Konzert durch alle Toiletten gegangen, hat geguckt, ob die auch wirklich sauber sind und in Ordnung sind. Vorher hätte er die Show den Einlass nicht freigegeben. Keith Richard, mit dem stand ich im Fahrstuhl zusammen. Ich habe vom 1. bis zum 3. Stock nicht geatmet. Also es war alles wirklich gut. Und Rammstein war da ein hervorragendes Konzert und ein Erlebnis. Auch der Boxkampf, der hat auch seinesgleichen gesucht hier. Wer war das denn nochmal hier? Klitschko gegen Hayes, ne?
Ja.
Ja, also ich, ohne dass ich jetzt genau, mir fällt jetzt auch nicht ein, welche Macken hatte, aber jeder hat seinen Spleen, wie ich auch bestimmt.
Und musste man nochmal was ganz Besonderes besorgen, vielleicht für jemanden, oder hattest du Angst, dass bei Rammstein das Dach dann doch anfängt zu brennen? Oder?
Nee. Das sind absolute Fachleute bei Rammstein und die wissen, was sie tun. Das sieht alles wesentlich gefährlicher aus als es aussieht. als es ist, nicht als wie es aussieht, sondern es ist. Und ich habe da auch mit der Feuerwehr gesprochen, die waren auch, die sagen, das sind absolute Profis, die machen ihren Job und haben wir alle keine Bedenken.
Kann man da am Ende sagen, was so das größte Event war? Also sagst es bereits, diese Bühnenshows, wir kriegen das ja hier auch als Mitarbeiter mal mit, wenn die komplett erstmal aufgebaut werden, über Tage lang, also die Bühnen und die ganze Show, die dazugehört. Ja, im Sinne von Größe ist es dann so ein Boxkampf, Klitschko gegen David Haye, wo viel auf dem Spiel steht, der über 12 Runden ging, wo das ein Spektakel ist, oder ist es halt einfach die Größe des Stars oder halt eben diese Show? Kann man das beziffern, was hier so das Größte war, was wir im Volksparkstadion gesehen haben?
Also ich glaube, von der Show her, von der Technik her, war das Größte Take That mit Robbie Williams. Die haben einen riesen Roboter gehabt, der guckte mit seinem Kopf, glaube ich, oben bei unserem Dach raus, der sich dann noch bewegte. Das war sehr, sehr imposant. Helene flog durchs Stadion. Udo auch. Ich weiß gar nicht, wie der alte Mann sich das hingeschickt hat. Aber der Boxkampf war schon schwierig, weil es ist ein Publikum, was wir nicht kennen. Dann die teuersten Plätze sind am Ring. Es hat geregnet. Das war fürchterlich, es hat so geregnet. Da hatten wir auch Diskussionen dadurch, dass dann die gepolsterten Stühle auch entsprechend durchweicht und kaputt waren. Der Ordnungsdienst hat am Eingang aufgrund der Anweisung des Veranstalters alle Regenschirme eingesammelt. Ich hatte, glaube ich, einen Container voller Regenschirme. Ja, und dann haben britische Fans sind dann noch von den günstigsten Plätzen auf die teuersten Plätze gegangen. Also das Ganze hat seinesgleichen gesucht. Also ansonsten war ja der Kampf, da kriegst du als Veranstalter kaum was mit, du hast überall die Brennpunkte hier. Aber schon war toll, ein toller Aufbau. Und das war es eigentlich von den Konzerten. Also im Grunde genommen, ich liebe ja Konzerte eigentlich, wo du was siehst, aber wo der Künstler sich selber verkauft. Bruce Springsteen ist immer unspektakulär. Der fliegt nicht, sondern der macht seine Musik standardmäßig. Also bei seinem ersten Konzert hier hatte er sich dann mit dem Soundcheck hat er sich verspätet. Und dann war schon Einlass, dann liefen die ersten schon los und liefen dann die. Und er sah sie kommen, Gitarre beiseite gesetzt, hat sich so zwischen zwei Monitore gesetzt, die Beine von der Bühne baumeln lassen und hat sich deine Fans angeguckt. Das hat eine Viertelstunde gedauert, bis die gemerkt haben, dass der Boss da sitzt. Ja.
Stimmt es, dass der auch schon mal früher angefangen hat zu spielen dann? Weil er meinte, sind alle da und so?
Das weiß ich nicht. Das kann angehen. Das. Okay.
Aber sehr bodenständig, auf jeden Fall. Wahnsinn.
Aber er lässt sie dann wenigstens nicht warten, wie andere Künstler. Ja. Ne?
Richtig.
Jetzt im Sommer kommt Taylor Swift zweimal ins Volksparkstadion. Ist das für dich eigentlich dann noch so, ja, Business as usual? Oder ist das auch nochmal, ich meine, wahrscheinlich einer der größten Popstars der Neuzeit, wenn so jemand hier auftritt, so eine Künstlerin?
Ja, also, ich bin kein Swiftie. Für mich ist sie ein Künstler wie jeder andere auch, aber es wird eine echte Herausforderung sein. Es wird das Stadion wird wahrscheinlich am Abend vorher schon belagert werden. Wir werden Parkplätze dazu nutzen, nicht als Parkplätze, sondern als Warteflächen für Fans. Die Technik soll auch echt imposant sein. Das ist also eine Riesenbühne, die von der Nordtribüne bis zur Südtribüne geht und es wird alles ein schöner Aufbau und schöne Herausforderungen geben. Aber es ist dann mal was anderes zu Euro, ist mal eine Abwechslung. Und, wie gesagt, also als Nicht-Swifty kann ich da gar nicht so viel sagen. Ich weiß es nicht, aber trotzdem freue ich mich drauf. Ne? Mhm.
Gab es in all den Jahren eigentlich auch einen Künstler oder auch ein Event, wo du sagst, oh, das hätte ich unbedingt gerne hier im Volksparkstadion gesehen, aber ist nicht zustande gekommen, nicht bekommen?
Ich glaube, ich habe sie alle gehabt.
Ja, die Liste ist beeindruckend auf jeden Fall. Ja. Aber es gibt ja immer so welche.
Vielleicht
Ed Sheeran, dem war das zu klein hier, glaube ich. Der hat dann Trabrennbahn gespielt.
Ja. Ja. Ja.
Ja. Du hattest gerade auch noch was, du hast, vielleicht hätte ich.
Ich hätte Adele vielleicht noch, das wäre das wär auch nochmal.
Wäre auch gut. Aber zum Abschluss, Taylor Swift hier im Sommer und die EM, das kann sich, ist schon ein würdiger Abschluss. Du hättest dir wahrscheinlich aber noch den HSV-Ausstieg gewünscht und noch eine.
Ja, klar, klar. Und auch wieder in den Anschlusszeiten 15:30, obwohl ich mich an die 13 Uhr und 13:30 gewöhnt habe. Kann man den Kaffee dann hier trinken. Aber was der Vorteil an einem 13 Uhr Termin ist, also bei 15:30 Spielen bin ich auch nicht vor 21 Uhr aus dem Stadion rausgekommen. So hast du dann natürlich 18 Uhr ungefähr und kannst dann noch mit der Familie noch was machen. Aber ich wäre aber in der Tat, die 13 Uhr Termine hätte ich geopfert für den Aufstieg erste Liga und das hätte auch mir Spaß gemacht, ja.
Das wäre nochmal so der Top-Abschluss gewesen oder sagst du auch so EM jetzt nochmal, Taylor Swift und es war, ja, ist auch ein würdiger Abschluss für dich?
Ja, also EM, klar. Das ist dann nochmal mitmachen, ja, Fußball. Taylor Swift und vielleicht die Footballer auch noch hier mit ihrem Spiel. Das ist schon eine schöne Sache. Nichtsdestotrotz, ich werde auch weiterhin arbeiten, in welcher Form auch immer. Also ich werde nicht die Beine hochlegen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und wie verfolgst du dann die HSV-Spiele ab Sommer? Dann kannst du den Aufstieg halt dann als Fan schön genießen.
Ja, ich habe mir 2 Dauerkarten bestellt.
Wurden dir genehmigt? Dauerkarten vorverkauft.
Ende Freitag. Ich hab noch gar nichts gehört. Kai sagte, schick mal eine E-Mail.
Ja gut, so läuft das.
Okay, aber die gibt's auf Lebenszeit, oder? Die Dauerkarten dann?
Ich weiß nicht, wie lange ich sie mir noch leisten kann. Keine Ahnung.
Aber freust du dich darauf, dann auch mal so ein Spiel ohne das Ganze drumherum dann zu erleben?
Ja, es ist mal was anderes, ne?
Wirst du vielleicht gar nicht können erstmal. Wahrscheinlich gehen im Kopf ganz viele andere Sachen rum, die dann ja im Hintergrund passieren und du weißt, dass sie gerade passieren.
Ja, ich habe das ja eingangs gesagt, ich werde euch alle kontrollieren, also von für mich kontrollieren, kritisieren entsprechend. Also natürlich guckt man sich einige Sachen an, aber auf der anderen Seite merke ich jetzt, so 4 Wochen, seit 4 Wochen bin ich Rentner, Pensionär, wie man immer nennt, oder Privatier. Es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht vermisse. Und das Leben geht auch anders. Ist auch okay.
Und was sind so Sachen, auf die du dich jetzt noch freust? Die anderen Sachen?
Ich freue mich, ein bisschen mehr Zeit für mich und meine Frau zu haben. Ich freue mich, dass ich hoffentlich auch noch mit meinen Töchtern und meinen Enkeln ein bisschen mehr machen kann. Ich werde jetzt ein bisschen mehr dem Golfsport frönen. Ich werde jetzt Tiger Woods Konkurrenz machen.
Da spielst du übrigens auch mit Manny Kals, ist das richtig?
Ab und zu,
Ab und zu?
Ja.
Kannst du ihn nochmal auf die Spiele drauf ansprechen?
Ich glaube, er hat auch geschummelt. Ja. Ich habe jetzt Zeit gehabt, im Garten was zu machen. Also alles so Sachen, die man gerne vor sich her geschoben hat und die vielleicht dann auch vernachlässigt worden sind. Ich habe für den Herbst habe ich mir den Keller vorgenommen.
Das sind so viele, viele Alltagsdinge, wie du sagst, die so ein bisschen auf der Strecke dann vielleicht zwangsläufig bleiben. Hast du eine Art von Bucketlist, also so Lebensträume, Ziele, wo du sagst, okay, auch die packe ich jetzt an, da habe ich Bock drauf?
Nein.
Nein?
Meine Frau hat eine Bucketlist, das ist Südafrika im Winter. Ja, da komme ich nicht dran vorbei.
Kommst du auch gern mit, oder?
Ja, ja. Klar. Einer muss ja die Koffer tragen, ne? Nein, also ich habe in der Form habe ich keine Bucketlist.
Okay, HSV-Aufstieg noch einmal schön als Fan.
Ja, das ist eine Voraussetzung.
Das ist eine Voraussetzung. Ja, das kann man ja aber nicht darauf schreiben. Das ist richtig. Wir haben einen schönen Rundumschlag gemacht, eine schöne Reise durch mehr als 27 Jahre deines Wirkens hier auch mit ganz vielen tollen Anekdoten. Vielen Dank dafür. Und wenn es mit der Dauerkarte nicht klappt für den ersten Spieltag, wir können dir vielleicht auch was auf der Medientribüne besorgen.
Wir holen dich wieder rein.
Wir holen dich wieder rein, wie heute.
Als Volontär oder
wie? Wie auch immer.
Ja, okay. Nee, super, vielen, vielen Dank.
Ja.
Auch die wackelnden Buchstaben und die Eisfladen hätte ich auch gern vergessen.
Ja, die gehören dazu.
Ja, klar. Ja.
Vielen Dank, Kurt. Hat wirklich Spaß gemacht. Danke für die Offenheit.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören und bis wir uns das nächste Mal wieder melden mit einem neuen tollen Gast. Soweit. Bis dahin.
Nur der HSV.
Pur, der HSV. Der HSV-Podcast.